Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Fußballnazi verliert zum Start vom WM-Jahr mit 3-4 gegen Deutschland, aber die grossen Diskussionen rund um die WM, die gibt es abseits vom Platz. Sollte man vielleicht von den Spielern sogar fordern, dass sie mehr Stellung beziehen bei dem, was los ist in den USA und Mexiko, oder ladet man den Spieler dadurch einfach viel zu viel auf? Und welche Erkenntnisse gibt es trotzdem sportlich aus dem Deutschlandspiel? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Ich bin Raphael Gutzwiller und mit mir im Studio sind heute Sebastian Wendel und der Frosser Schmidt Bechtel. Schön, sind ihr da, heute zusammen.
Hallo.
Hallo.
Das WM-Jahr hat gestartet, auch für die Männer Fußball-Nazi. Seba, am Freitag hat Nazi gegen Deutschland gespielt, zu Basel, spektakulär Spiel, 3-4 verloren. Und du hast für die Zeitungen von CH Media darüber geschrieben und titelt: Dieses Spiel weckt die WM-Lust. Wie gross ist die Lust bei dir selber?
Schau, ich bin trotz Eiseskälte bestens unterhalten worden an dem Freitagabend im St. Jakob Park. Wer es nicht schon weiss, der weiss es jetzt, dass ich auch halber Deutscher bin, also halber Schweizer, halber Deutscher. Ist natürlich auch ein emotionaler Match gewesen für mich. Und dann noch so einen. Da ist mir natürlich jetzt rein, jetzt Fußballer ist das Herz aufgegangen. Und ja. Die beiden Teams spielen an der WM, können unter Umständen irgendwann noch aufeinandertreffen. Also ja, doch, rein sportlich hat das Spiel so ein bisschen die WM lanciert für mich. Über alles andere tun wir jetzt mal im Mantel des Schweigens hüllen, oder?
Es klingt ein nach Helene Fischer, ist mir das Herz aufgegangen, he?
Ich hatte dir ja gesagt, warum. Schon sehr persönlich. Ja. Manchmal darf man persönlich sein, dem, was man schreibt.
Ich weiss nicht, ob du das nächste Match Schweiz-Deutschland jemals wieder wird schreiben.
Gut. Nein, wie gesagt, nochmal seriös. Doch, fußballerisch kommt es langsam irgendwo am Horizont auf, die WM, obwohl noch viel anderes wird bis dann passieren. Was aber ein bisschen üblich ist vor Turnier, dass es jetzt Mitte März noch nicht omnipräsent ist. Aber ja, ob der François Freude hat, als einer, der in der Schweiz wird bleiben und das von da aus verfolgt, kann er uns jetzt verraten.
Genau, darum habe ich, Freude, weil ich muss auf Amerika.
Ja, verstehe ich.
Ja, also du hast Freude, einfach, dass du nicht auf Amerika musst. Hast du grundsätzlich, wie ist denn die WM-Lust bei dir, François?
Extrem gross. Immer. Ich finde jede Endrunde finde ich extrem spannend. Die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als andere. Wie gesagt, Curaçao habe ich noch nicht so häufig gesehen, die Schutte. Kapverdische Insel auch nicht. Darum sehr gespannt auf solche Teilnehmer. Und ja, ich fliege nicht gern. Also bin ich schon mal extrem froh, dass ich nicht auf Amerika muss fliegen. Das Land ist mir in den letzten Jahren nicht wirklich sympathischer geworden. Auch darum nicht unglücklich, dass ich nicht auf Amerika muss, sondern die WM aus der schönen, warmen Schweiz.
Warm wird es auch dann sein. Also, ja, ich nehme sicher nicht die Winterjacke mit, okay, wenn ich auf Kalifornien fliege im Juni. Ja, aber schau, ich meine, die Frage, freut man sich aufs Turnier? Können wir ja gerade bei WMs mittlerweile fast immer gestellt über. Oder? Also, wenn man sieht, wenn man zurückblickt auf die vorherigen Turniere, gibt es mega viele Diskussionen. Ich kann mich erinnern, eigentlich seit 2010 WM Südafrika ist das echt Standard. Oder? Dass es, entweder es ist die Infrastruktur ist nicht gebaut, es gibt Bestechungsvorwürfe, sind Menschen.
Sorry, hast du etwas gemerkt seit 2010? Wo war die WM vorher? In Deutschland.
Jetzt hat es Diskussionen
gegeben. Natürlich hat man nicht diskutiert. Dort ist alles wunderbar. Unser halber Deutscher Sebastian Wendel. Du hast jetzt den Mantel des Schweigens über das
gekaufte Sommermärli. Das ist aber ja erst im Nachhinein rausgekommen. Im Vorfeld selber ist das noch nicht bekannt gewesen, was dort der heilige Franz geboten hat.
Aber ich muss mir selber auch ein bisschen recht geben. Also, es wird immer mehr darüber diskutiert. Jede WM steigert gefühlt, was die Diskussion rundherum geht.
Der Zeitgeist verändert sich auch, muss man schon sagen. Also, weißt, ich erinnere mich 2006, Kaiser Franz Beckenbauer einen Helikopter chartert für die ganze WM, damit er jedes Spiel kann schauen kann. Damals hat man noch nicht gross über das diskutiert. Wenn heute der Marco Odermatt in einen Helikopter steigt, zum vom einen Tal ins andere fliegen, dann gibt es eine riesige Debatte. Also es war auch ein anderer Zeitgeist gewesen, muss man schon sehen. Sorry Seba, ich habe dich unterbrochen. Gang wieder von 2010 los, Südafrika.
Nein, die Empörungsschwelle ist viel, viel, viel tiefer, wenn es überhaupt noch eine gibt heutzutage, oder? Und darum, aber nein, man muss es natürlich auch ein bisschen ernsthaft anschauen. Also ich meine, es gibt ernsthafte Gründe, sich nicht zu freuen auf die WM oder sehr mit gemischten Gefühlen auf den nächsten Sommer zu schauen. Stichwort eines der Ausrichterländer. Führt einen Krieg, einen Angriffskrieg gegen Iran. Dann moralisch, muss ich schon sagen, ein bisschen Hemmungen, finde ich schon nicht so geil, jetzt in das Land so gut tun, als wäre nichts, also gäbe es einfach ein Fußballfest. Aber ja, ich will gleich gehen. Und
was ist die Alternative? Ja. Also, ist ja nicht so, dass ich den Krieg gut finde, aber zum Zeitpunkt von der Vergabe von der WM ist der Krieg glaub, noch sehr, sehr weit weg gewesen, oder? Jetzt sind wir alle ein bisschen tempbunden.
Völlig bei dir, aber ich wünsche mir halt einfach, das ist wieder so ein bisschen die romantische Sicht, oder? Ich habe einfach gerne den Fußball, ich verfolge das als kleiner Bub und das sind für mich rückblickend immer so fest gewesen, die Turniere. Und ich würde einfach gerne mit mega Vorfreude und das wird super, in allen Belangen würde ich gerne an die WM gehen, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Schönwetterdenken, das einfach nicht mehr realistisch ist.
Ich frage mich einfach immer bei dieser Thematik tun wir am Fußball nicht zu viel aufladen. Und nein, eigentlich sage ich ja, wir tun am Fußball zu viel aufladen. Jetzt eben, findet die WM in den USA statt. Da wird ein riesen Drama daraus gemacht, Kriegsnation und so weiter und so fort. Aber in ganz vielen anderen Aspekten tut man diese Verlinkung nicht herstellen. Also, Man kann sich ja jede einzelne fragen, ist es opportun, dass ich in die USA gang auf Ferien mache jetzt? Das ist eine Kriegsnation.
Ja, logisch. Aber die Frage stellen sich die Leute tatsächlich auch. Ich glaube, also ein bisschen gibt es sicher solche, die sie stellen, weil ich auch irgendwo gelesen, das ist wieder Halbwissen, wir sind in einem Podcast, da dürfen wir glauben. Ich habe gelesen, dass es die Zahlen in die USA reisen aus der Schweiz deutlich abgenommen in den letzten Jahren. Also es gibt diesen Effekt schon auch ein bisschen, oder? Dass weniger Leute dorthin gehen in die Ferien
grundsätzlich. Muss schon auch sehen, es ist auch wahnsinnig teuer.
Ja.
Also das spielt dann schon auch eine Rolle. Die Reisebestimmungen sind auch nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren.
Die lassen auch als Schweizer nicht mehr einfach rein, oder?
Ja, also ja. Es gibt schon auch noch andere Gründe,
natürlich.
Also andere
Nein,
Aspekte, die man als Gründe vorbringen kann, finde ich, oder?
Aber ich gebe dir gleich insofern recht, dass man vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wenn man eine US-Serie schaut oder irgendwie, weiß auch nicht, also irgendein Film oder so, da kommt man ja nicht immer an, USA irgendwie unsympathisch oder keine Ahnung, oder jetzt mit dem Ganzen, aber beim Fußball wird alles noch ein bisschen politischer. Aber es ist halt auch politisch, oder? Gleichzeitig.
Ja, der Fußball muss so viel bedienen, oder? Und da wird das so viel schnell gerade herbeizogen, oder? Ich meine, du hast es ja jetzt gerade wieder erfahren auch, oder? Mit dem Interview, finde ich, ist mega offenbar geworden mit dem Gregor Kobel, oder? Wo du ihn ja doch auch wollen, fragen, was er denn sagt zu diesen Diskussionen, dass die Fragen, die wir jetzt hier im Podcast diskutieren, uns stellen. Und er sagt, was soll ich jetzt da, ich als Fußballgoalie, als Fußballprofi, mir irgendein Urteil bilden über Donald Trump oder was auch immer. Ja, kann man irgendwo durch verstehen. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen Duckmäuser-Haltung. Ich meine, in anderen Themen scheren sie sich auch nicht, sich zu positionieren, die Fußballer. Ja,
jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht selber ins Bein schiessen. Als Journalist hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn der Gregor Kobel bei dieser Frage gesagt hat, der Donald Trump ist der Hinterletzte, ist ein Schurke, die USA sind ein Schurkenstaat und Donald Trump gehört abgeschafft und so weiter und so fort. Hätte natürlich ein super Schlagzeile gegeben. Jetzt, aber grundsätzlich kann ich ihn eben wahnsinnig gut verstehen, dass er sich so geäussert hat, wie er sich geäussert hat und gesagt hat, mich qualifiziert zurückgefragt hat, was qualifiziert mich, um über die USA und über Politik und Gesellschaft dort zu urteilen, dann muss man sagen,
ja,
wahrscheinlich nicht unendlich viel, aber wahrscheinlich schon auch ein bisschen etwas. Und wieso haben Meinungen von Leuten aus der Öffentlichkeit mehr Gewicht als andere Meinungen? Auch wenn sie nicht aus dem... Und da muss ich ihm grundsätzlich recht geben. Ist natürlich auch ein bisschen ein Abwehrhaltung, ein Schutzmechanismus, den er sich da aufbaut. Ich bin überzeugt, im Privaten wird er auch seine Meinung kundtun über die USA, über die Entwicklung auf der Welt und so weiter. Das wird er sicher auch diskutieren mit Teamkollegen, mit der Familie, die Heimen und so weiter. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Und da kann ich ein Stück weit verstehen, wieso tut man von den Fußballern erwarten, dass sie die Welt verbessern sollen, dass sie Frieden bringen sollen, dass sie gesellschaftliche Sachen, die nicht gut laufen, die sollen anprangern, politische Zeichen setzen und so weiter. Ich glaube, da tut man den Fußballer auch ein bisschen Unrecht, wenn man das von ihnen erwartet. Sie sind da zum Shooten. Also ich sage immer, wenn der Bundesrat auf oder der Bundeskanzler aus Deutschland nach Saudi-Arabien geht und dort mit der politischen Führung über Flüssiggaslieferungen verhandelt, dann macht er das nicht mit den Regenbogenbinden am Arm. Und niemand schreit dann an, hey, Regenbogenbinden am Arm oder das Maul zuheben wie die deutschen Fußballer in Katar oder so. Das fordert niemand von ihm. Wieso nicht? Wieso fordert man es von den Fußballern und von ihm nicht? Schritt Doppelmoral, he?
Absolut. Wenn wir rückblickend jetzt schauen auf die letzten Turniere der Schweizer Nazi, dann warum hat die Schweizer Nazi so begeistert, schlussendlich, weil sie so geshootet hat, wie sie hat, oder? Also im Viertelfinale ist gekommen, ein spannendes Spiel gezeigt hat, also ja.
Und das ist ein guter Punkt. Wir selber erwarten von der Nationalmannschaft ja nicht in erster Linie politische Zeichen. Sie werden nicht an dem gemessen, sollen auch nicht an dem gemessen werden, sondern an dem Resultat. Was ist bei den Deutschen passiert in Katar? Da hat das ganze Land eingefordert, ihr müsst das machen, Regenbogen binden, Maul zuheben und so weiter.
Niemand mehr hat über Fußball geredet.
Ja,
und die Mannschaft völlig überladen
ist, ja, die Mannschaft ist zerbrochen an dem Druck, aus in der Vorrunde. Ja, was ist uns lieber?
Mhm. Kann man sagen, wenn es zum Fußballer geht, man könnte aber auch sagen, der Verband aber müsste zum Beispiel Stellung beziehen. Und im Verband kommt ja auch jetzt nicht die Message in dem Sinn, sondern heisst es immer, es geht nur um den Sport, oder? Gleichzeitig ist ja aber auch Fakt, dass die Fußball-Weltmeisterschaft, dass es extrem Sportwashing dahinter ist, ob jetzt Katar, ob Saudi-Arabien und vielleicht eben auch die, die jetzt kommen.
Aber was ist die Aufgabe vom Verband? Die Aufgabe vom Verband ist, den Fußballsport in der Schweiz zu organisieren. Der Verband ist ja nicht gegründet worden, um politisch Stellung zu beziehen oder irgendwelche Friedensarbeit oder Entwicklungsarbeit, okay, Entwicklungsarbeit, aber im Sport in der Schweiz oder zu leisten. Also, eigentlich gilt das Gleiche, wie der François gesagt hat, für die Spieler an sich, für die Akteure. Warum muss ein Sportverband jetzt quasi da die Lösungen auf den Tisch legen, wie die Welt wieder eine bessere wird? Also, ja, da tue ich mich auch schwer. Das ist Phrasendrescherei dann schlussendlich, wenn es so kommt. Oder ich meine, wir haben ein Interview gehabt, ich und der François vor der WM in Katar mit dem damaligen SFA-Präsidenten Dominique Blanc. Also ja, genau, wir sind dann zusammen bei ihm gewesen, nicht für die gleiche Zeitung. Und ja, man hat ja richtig gemerkt, wie er sich schwer tut. Sie haben irgendwie dort vorgenommen, sich die Stellung nehmen, ihre Meinung zu den Menschenrechtsfragen, die dann zumal waren, kundtun. Aber seien wir ehrlich, eigentlich hätte man sich das sparen können. Ja, also einfach sagen, ja, wir dürfen das ansprechen und so bei der FIFA. Ja, mein Gott, okay, aber wegen dem ändert sich ja eh nichts. Also,
ich glaube, es gibt schon Sachen, wo der Verband etwas tun kann und wo ich auch vom Verband etwas erwarte. Nehmen wir mal jetzt die USA. Die Ticketpreise, die sind ja wirklich Okay. Horrend. Okay. Abartig. Abartig. Okay. Und dort erwarte ich von einem Verband,
dass er sich einsetzt, oder?
Dass er sich einsetzt, dass auch nicht nur Millionäre sich können leisten können, um an die WM, sondern vor allem die, die die Nationalmannschaft schon seit x Jahren begleitet. Zufälligerweise habe ich vor dem Deutschlandspiel so einen Fan getroffen, der, glaube ich, seit 30 Jahren an jedes Spiel geht. Also der ist auch in die USA gegangen vor einem 94. Jahr, wo sie die Testspiele hatten und so. Der ist überall dabei. Und der ist, ich kenne jetzt seine finanzielle Situation nicht, aber ich vermute nicht, dass der unendliche Ressourcen hat, oder? Und dass man sich dann als Verband für solche Leute einsetzt, dass sie eben ein Ticket für, was sind die billigsten, ich glaube $60 oder so.
50, ja, ganz wenig, ja, auf Druck haben sie ja,
auf Druck von der erreicht, oder? Und das hat der Verband erreicht bei der FIFA. Oder Katar, Solidaritätszahlungen für den Solidaritätsfonds für die Arbeiter, die auf der Baustelle umgekommen sind oder eben schlecht behandelt worden sind und so weiter. Das ist auch aus den Verbänden rausgekommen. Solche Sachen erwarte ich von einem Verband, oder? Und das komme ich zum Teil auch über, muss ich ja sagen. Aber ich erwarte doch nicht vom Schweizer Fußballverband, dass er am Donald Trump Kappe wäscht, oder? Also vor allem bringt es ja auch nichts. Also, das ist auch nicht Sache vom Verband. Für das haben wir unsere Regierung.
Und am Infantino kann man wahrscheinlich auch nicht allzu viel sagen. Das kommt ja noch dazu, dass die FIFA ja wahrscheinlich dann auch weniger auf die eigenen Verbände lässt, als vielleicht eben mehr auf den Donald Trump.
Ja, je nachdem. Also man kann beim Infantino schon etwas erreichen. Eben, das, was ich jetzt aufgezählt habe, Solidaritätsfonds, Katar, tiefere Ticketpreise für Superfans, also respektive wirklich eigentlich die Fankurve von der Nazi, von den Nationalteams. Es hat auch noch so eine Steuerdebatte ist noch am Tun und am Laufen. Weil je nachdem, wo man dann an dieser WM stationiert ist, muss man Quellensteuer abgeben oder nicht. Das sorgt natürlich für Ungleichheit und dort tut man auch Druck aufsetzen beim Infantino und ich bin überzeugt, dass wir etwas wird erreichen, dass das keine Nation sich ungerecht behandelt fühlt gegenüber der anderen, weil sie mehr Steuern muss abgeben oder nicht. Bin überzeugt, das wird man noch ausgleichen.
Mhm. Wie siehst du die Situation, dass eigentlich die iranische Regierung sagt, dass das Nationalteam nicht wird in die USA reisen oder die WM?
Ich würde es extrem bedauern. Wenn der Iran nicht würde teilnehmen würde, es ist ja... Also, ich behaupte jetzt mal, die Fußballer, denen würde man etwas wegnehmen und wir würden etwas den falschen Leuten wegnehmen. Also, ich würde jetzt auch nicht... Natürlich, die USA hat den Iran angegriffen. Der Iran ist aber kein Mauerblümchen. Also, es gibt ja schon auch einen Grund, warum die USA und Israel dort angegriffen haben. Aber wenn jetzt die Fußballer für das müssten den Kopf einhalten, wo sie es wahrscheinlich eh schon nicht ganz einfach haben in ihrem Leben, wo quasi wirklich gezwungen werden, zum Regime treu zu sein, weil wenn sie dann nicht regimetreu sind, dann geht es der Familie im Land an den Kragen. Das fänd ich schade. Kann es aber irgendwie, wenn es so weit kommt, kann ich es halt irgendwie auch ein Stück weit begreifen. Also, wenn ich mit meinem Erzfeind, wenn mich mein Erzfeind zu einer Party einladet, weiss ich auch nicht, ob ich Lust habe, um dort hinzugehen.
Ich glaube, das wird wahrscheinlich schlussendlich illusorisch sein, aber ich glaube, das muss man wirklich den Akteuren überlassen, die Entscheidung. Ob das dann der iranische Verband und sprich dann nochmal oben durch die Regierung zulässt, dass die das dürfen entscheiden, das weiss ich nicht und tue ich zumindest mal bezweifeln. Aber du sagst jetzt, denen wird etwas weggenommen. Vielleicht wollen sie ja gar nicht, von sich aus. Da bin ich überzeugt, es gibt auch von denen. Es gibt sicher solche, die gerne gehen. Doch, da bin ich überzeugt.
Sind sie Fußballer geworden. Nein.
Aber hey.
Nein, das glaube ich
nicht. Ja, okay, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Weil
ja, das ist dann schon einmal eine andere Dimension, wenn deine Heimat, vielleicht sind sogar noch Leute umgekommen aus ihrem bekannten oder verwandten Umfeld. Weiss man alles nicht. Und darum, das würde ich jetzt mal eher offen lassen. Und in einer idealen Welt, aus meiner Sicht, würde das quasi die Entscheidung dann bei den Spielern stehen. Ich habe mir jetzt wie einfach, also es ist wie so eine mega groteske Vorstellung, dass jetzt die in der mit der jetzigen Ausgangslage, mit der jetzigen Situation, dass der Iran in den USA WM-Spiele absolviert, ist für mich und ist mega schwierig vorstellbar, aber so unberechenbar, wie die Welt momentan ist, wie der Präsident ist, wir wissen ja nicht, was, also da spricht Donald Trump, ist, wir wissen ja nicht, was, auf was für Ideen der noch kommt in den nächsten zweieinhalb Monaten, bis es losgeht. Es kann dann ganz anders sein und sie finden irgendwie eine Lösung, wo man muss sagen, ja, okay. Aber Stand jetzt kann ich mir es nicht vorstellen, dass der Iran in den USA WM-Spiel absolviert.
Ja, aber das Problem ist, es wird auch nie die Entscheidung der Spieler sein. Also,
nein, eben darum, das sage ich in die ideale Welt. Die letzten, oder? Wo aber die werden, genau, die werden nichts zu melden haben.
Ja, was ich glaube auch noch eine Diskussion war, ist, ob es eventuell einfach nicht in den USA müsste spielen. Meine, es hat noch
aber
zwei andere,
Spieler, aber es gibt eine Möglichkeit, dass die, also
aber wenn sie
dass die Finale klar kommen, also und
dann. Genau, dann also, macht es natürlich keinen Sinn, wenn Gruppenspieler also einander werden, aber schon nur das
inkonsequent, oder? Also,
absolut, ja. Absolut.
Die einfachste Lösung ist
wie im Iran, oder
was? Es gibt ein neutrales Land, mitten in Europa, das heisst Schweiz, der Iran spielt alles seine WM-Spiel in der Schweiz.
Ja, gut.
Ja, würden wir machen.
Wäre mega im Vorteil. Kein Jetlag, kein Reisestrapaz.
Ja, aber. Die Infantino könnte sich ein Denkmal setzen.
Weißt du wie?
Mit dem. Mit dieser Idee. Ich glaube noch nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht lasst ihr uns einen Podcast oder vielleicht sagt ihm irgendjemand, der soll den Podcast hören.
Das wär vielleicht noch gut. Jetzt haben wir viel über die USA geredet. Vielleicht noch ganz kurz: Mexiko ist ja auch ein Land, das durchaus auch Unruhe hat. Wahrscheinlich auch, also auch das hat man irgendwie auch nicht gesehen. Dass eigentlich zwei von drei Ländern von dieser WM, dass dort im Vorfeld recht viel Debatte, nicht um den Sport, sondern um alles andere geht.
Ja, eben, wie gesagt, eingangs, wir haben uns langsam an das gewöhnt, oder? Also, bei Südafrika und Brasilien hat man von vornherein schon gewusst, dass man da wie hat man denen gesagt, weisse Elefanten baut, oder? Stadien, die es nachher nie mehr wird brauchen, die verrottet. Aber Russland ist, lang vor 2018 ist der Putin hat schon Krim annektiert und so weiter. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, bin auch ein bisschen abgestumpft. Bei Russland und bei Katar ist das Blut ein bisschen mehr in Wallungen als jetzt vor dem USA. Also.
Ja, also eben, wenn du sagst, die Diskussionen, die über vorherige WM-Austragungsländer geführt worden sind, sind in dem Sinn auch nicht neu gewesen, in diesen Ländern, sondern erst wahrscheinlich sind sie halt auf die ganz grosse Bühne gekommen, weil WM war. Aber ich meine, der Drogenkrieg ist jetzt auch einfach, gehört leider ein Stück weit zum Inventar von Mexiko. Es ist jetzt auch kein neues Phänomen, dass es dort Wellenbewegungen gibt, auch mit Gewalt. Je nachdem, wer da gerade an der Macht ist, welches Kartell oder kenne mich nicht aus, aber es ist jedenfalls keine neue Thematik. Und das kommt jetzt natürlich auch, weil es WM-Austragung ist, weil es die ganze Welt in dem Sinn angeht, kommt auf die ganz grosse Bühne. Aber es kann einem jetzt ja auch nicht wirklich überraschen, dass es die Thematik gibt in Mexiko.
Das ist sicher so. Jetzt haben wir viel diskutiert, so ein bisschen um die Lust und irgendwie eben viele andere Themen. Aber wir können ja auch noch kurz über Sportliche reden, oder? Gleich noch kurz, was ist
ich das? Ich habe es ja eingangs gesagt, warum das meine WM losgeweckt ist. Und jetzt, warum der Fußball soll Fußball bleiben. Genau.
Eben, was ist das, was er sonst noch für... Eben, du bist eh schon gehypt worden nach dem Spiel. Ich meine, nur schon, weil es gegen Deutschland gegangen ist und viel Gold gegeben hat. Frosso, wie siehst du sportlich?
Ja... Ich war ein bisschen enttäuscht am Freitag.
Das sagt er jetzt nur, um etwas anderes zu sagen als ich. Aber ich warte auf die gute Begründung.
Ja, ich finde, das Resultat hat mich enttäuscht. es gibt nichts Schöneres für einen Deutschschweizer Fußballfan als den Deutschen ein Bein zu stellen. Und es ist leider, hat leider nicht funktioniert. Jetzt kann man sagen, okay, ist ein belangloses Testspiel. Ja, kann ich mich damit abfinden.
Man hat natürlich den Deutschen schon, man hat schon etwas losgetreten in Deutschland, wenn die Schweiz gewonnen hat. Weil die sind ja nicht ganz ohne Schlagseite in das WM-Jahr.
Absolut. Also die Qualifikation war einiges komplizierter gewesen als bei uns in der Schweiz. Mhm. Das tue ich dann natürlich auch immer gerne ein bisschen verfolgen, wenn wir es ein bisschen im fetten Sofa hocken und uns ein bisschen können zurücklehnen und die anderen nördlich von uns sind nervös. Und ja, es ist herrlich zum Beobachten. Ja, bin ich bei dir. Ich glaub, wenn die Schweiz gewonnen hat, dann hat es ein bisschen gerumpelt in Deutschland, weil so Kaderselektion ist schon nicht, ist recht kritisch beäugt worden. Natürlich, in Deutschland sind sie einmal schnell mit dem Messer schnell gewetzt, oder? Ist klar. Aus Schweizer Sicht muss ich sagen, ist natürlich eine unnötige Niederlage, weil die ersten zwei Goal, also ich finde, man könnte aber sehr, sehr gut mit dem Vorsprung in die Pause. Die ersten zwei Goals sind recht unnötig gewesen. Sehr unnötig eigentlich. Verhinderbar. Einfach verhinderbar. Und nachher ist es ein bisschen zum in eine Chemie ausgegangen. Dann nachher hat es nicht mehr so starke Aussagekraft gehabt mit diesen vielen Wechseln.
Die erste Halbzeit hat für mich aber gezeigt, wie mit der Schweizer Nazi ist zu rechnen. An der WM sportlich. Ich finde, sie haben das gegen ein Deutschland, wo ja, als Schweizer Nazi muss ein Stück mit dich zurückziehen, weil die haben offensiv so eine riesige Qualität. Das sage ich jetzt auch als neutraler Beobachter. Da musst du die Rolle einnehmen, die die Schweizer Nazi eingenommen hat und dich dann auf die Gegenstöße konzentrieren und dem Gegner dort wehtun, wenn er verwundbar ist. Und das haben sie zweimal super gemacht. Sie hätten auch noch zwei Goal mehr können schiessen, wenn ich an Lattenschuss denke vom Rieder und an kurz vor dem ersten Goal der Wittmer, wo über den Ball schlägt, auf bester Position. Nein, die Schweizer Nazi, muss ich sagen, hat für mich in der ersten Halbzeit, klar, die Goals sind unnötig gewesen, aber sonst eigentlich eine sehr reife Leistung gezeigt und das zeigt, was ich kann und sich auf das besonnen und das macht mich recht zuversichtlich für den Sommer.
Ja, ja. Also wenn wir mit der besten Elf auflaufen, wir haben natürlich nicht die Breite wie
das
Deutschland.
Das Gefälle ist natürlich dann schon da, das hat man gesehen. Oder?
Ja, aber wenn man die beste Mannschaft zur Verfügung kennt, dann denke ich auch, ist sehr vieles möglich.
Und was die beste Mannschaft ist, ist ja eigentlich ein Stein gemeißelt, oder? Im Gegensatz zu anderen Jahren. Aber jetzt gehen wir halt mal mit dieser Ausgangslage in ein Turnier.
Ja,
ohne Konkurrenzkampf.
Ich bin noch nicht so ganz sicher, dass sie wirklich in den Stein gemeißelt ist. Da.
Wo denn?
Also. Ja, also ich sehe die Riederposition. Der ist für mich nicht ganz fix. Denn es gibt mehrere Varianten. Wir wissen nicht, wie schnell und wie der Zeki Hamdouni zurückkommt aus seiner Verletzung. Der kann dort spielen. Der Mansambi kann dort spielen. Der Sanchez kann dort spielen. Also du hast sehr viel Konkurrenz auf dieser Position. Und bei den Außenverteidigern, ja, warten wir es ab. Also, das Experiment Zakaria in der zweiten Halbzeit für den Wittmer rechten Ausverteidiger hat nicht gut ausgesehen, aber es war sehr schmal gewesen. Und ich würde die Causa würde ich noch nicht ablegen. Das kommt noch mal, das Thema. Und ich finde es auch gut, wenn es noch mal kommt. Und das kann vielleicht schon etwas bewirken. Und links, ja, links sind ein bisschen Tempo und leider im Moment. Rodriguez macht es ja eigentlich solid, aber ich finde, er kommt fast nicht mehr über solid aus.
Ja, ja.
Es ist so...
Er verharrt jetzt auf solid.
Ja,
aber er fällt
ja
nicht runter, aber...
Nein, aber Es wäre natürlich cool, wenn wir jemanden hätten auf der linken Verteidigerposition, wo mehrheitlich auch solid ist, aber wirklich so Ausreißer nach Ruhe hat. Und den haben wir, die haben wir im Moment nicht.
Ja, ist wahrscheinlich so. Aber es gibt zwei Außenverteidiger, die jetzt bei der U21 unterwegs sind, die sicher auch im Blickfeld sind von Murat
Yakin.
Beide rechts, Sascha Britschke und Zachariata Kamé, aber der Britschke spielt ab und zu auch links. Also,
hat er euch so in der U21?
Genau.
Ja, also ich finde, einen zumindest muss der Murat Yakin mitnehmen. Schon allein als Alternative für Silvan Nittmer, der momentan gesetzt ist auf rechts und jetzt auch wieder Standplatz hat, seit der Fischer zurück ist bei Mainz. Dort haben wir auch einfach keinen Ersatz. In diesem Kader jetzt, ein 1-1. Gibt es einfach nicht. Und das kannst nicht. Das hat jetzt die WM in Katar, sprich das Portugal-Spiel, gezeigt. Du musst mit Ersatz direkt an ein Turnier gehen.
Ja, ja. Es wird auch einer von beiden 100 Pro.
Ich auch davon aus.
Und wahrscheinlich eher der Britschke.
Ja, weil der spielt wirklich durch, oder?
Ja, der spielt bei Parma immer in der Serie A. Genau, das ist so. Vielleicht noch ganz kurz. Morgen, also wir nehmen jetzt am Montag auf, am Dienstag, ist das zweite Testspiel von diesem Jahr gegen Norwegen. Wie aussagekräftig kann das sein und was erwartet ihr von diesem Spiel?
Ja, also, es ist ganz schwierig. Es wird wieder ein Wechselfestival geben, ein Wechselorgie, so dass der Muri antönt. Er will ja allen in beiden Matchen, glaube ich, rund eine Stunde Spielzeit geben. Also es wird auch ein anderer Goalie anfangen, also sprich durchspielen mit dem Mvogo, was aber nicht wird eine Goalie-Diskussion zur Folge haben, sondern einfach, dass der auch nochmal jetzt in der Nazi auch zwecks Spielpraxis, zwecks gute Laune für Binnenklima, so sind die Gründe, oder? Aussagekraft würde ich jetzt analog zum Deutschlandspiel sehr gering behalten. Zumindest was der Trainer wird daraus rausziehen. Der Muri betont so bei jeder Gelegenheit. Seine Gedanken sind einzig und allein bei dem ersten Match gegen Katar an der WM. Das war auch vor zwei Jahren so, wo er da Sachen zum Teil gemacht hat bei diesen Testspielen im März gegen Dänemark und Irland, wo du schon gedacht hast, so, yes, es geht, jetzt fährt er noch so an, irgendwie zwei Monate vor dem Turnier. Ja, und er hat aber dann schon genau gewusst, Dua wird wahrscheinlich spielen und Ebischer habe ich auch einen Plan gegen Ungarn. Und so wird es auch jetzt sein. Er wird genau wissen, was er will gegen Katar. Ich nehme an, es wird nicht so spektakulär sein wie dann zumal. Aber
du sprichst etwas Spannendes an, weil dort hat er ja uns alle überrascht, eigentlich mit dem, wie er aufgestellt hat. Und jetzt hat man das Gefühl, schon jetzt können wir es genau sagen, so wie das Spiel. Ja, aber vielleicht hat er eben noch einen Plan im Hinterkopf.
Ich wäre vorsichtig. Eben, weißt du, die Zakaria-Geschichte, die ist nicht begraben. Und er wird ja jetzt auch nicht sagen, hey, das ist mein Plan für das erste WM-Spiel. Aber er hat einen Plan, 100 Pro. Den hat er schon im Kopf. Vielleicht auch mehrere. Und gegen Norwegen, ja. Das Resultat ist wirklich ein bisschen zweitrangig, muss man sagen. Also,
aber schlussendlich, wie sie spielen. Der Muri lässt sich von dem nicht auf dem Weg abbringen, was er für eine Idee hat.
Und es wird sicher nicht morgen gegen Norwegen, wird sicher nicht die Elf auf dem Platz stehen, die auch im ersten WM-Spiel wird auf dem Platz stehen. Eben, Seba hat es gesagt, jeder Spieler soll mindestens eine Stunde in diesen zwei Spielen überkommen. Das heisst jetzt schon, die Startformation gegen Norwegen wird eine ganz andere sein.
Kommt zum Beispiel der Ebischer an PK,
der wird von Anfang an spielen. Vielleicht wird auch der Sierra von Anfang an spielen. Also,
vielleicht wird der Chaka mal eingewechselt, vielleicht wäre das allererste Mal.
Ja, also es wird eine ganz andere Mannschaft sein und Norwegen ist richtig, richtig, richtig gut. Also das ist für mich eine der aufregendsten Mannschaften derzeit in Europa und nicht nur wegen Haaland, sondern es sind ganz viele andere wie ein Nusa, ein Bob und Auersnes und so weiter, Schieldrup. Das sind so viele gute Spieler, die bei guten Champions League Clubs spielen. Ich würde sagen, wenn man 1-1 Vergleich macht zwischen der Schweiz und Norwegen, ist Norwegen vielleicht eher ein Spürli.
Höhere Schätzung ja. Momentan, ja.
Ob es von der Mannschaft, von der Geschlossenheit, taktisch und so weiter, auch auf Schweizer Niveau sind, kann ich nicht sagen. Wird man morgen sehen. Aber ich freue mich mega, dass die Schweiz gegen die Norweger kann spielen kann. Finde ich super.
Ja, wird sicher ein cooler Match zum Schauen, oder? 75 Tage geht es noch bis zum Spiel Schweiz-Katar. Und für dort werden wir sicher noch ein bisschen schlauer. Danke vielmals für die Diskussion. Merci Seba, merci Frossa.
Merci auch.
Danke.
Vielen Dank fürs Hören von dieser Podcast-Folge und die noch mehr wollen, rund um die Weltmeisterschaft und das, was wir hier im Podcast diskutiert haben, denen empfehle ich unbedingt das Interview mit dem Gregor Kobel, das haben wir ja auch erwähnt, und auch der Match spricht vom Sebastian Wendel rund um das Deutschlandspiel. Beides findet ihr bei uns in den Shownotes. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über möglichst viele Kommentare und gute Rückmeldungen. Machen könnt ihr das, indem ihr der Podcast-App von eurer Wahl einen Kommentar schreibt und ihr könnt uns auch immer ein Mail schreiben an podcast@chmedia.ch. Wenn ihr jetzt noch weitere Podcasts hören wollt, dann findet ihr die auf chmedia.ch/podcasts. Dort gibt es ganz viele weitere Podcasts aus der Welt von CH Media. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.